Ihr Zuckergoschis, bevor es mit unserer Folge losgeht, haben wir noch eine kleine Bitte an euch.
Es gibt jetzt nämlich eine neue Plattform für Podcasts, Campfire FM. Dort könnten wir euch zusätzliche Materialien zu den Folgen schicken und uns mit euch einfach ein bisschen besser austauschen.
In den Shownotes gibt es einen Link, bei dem ihr kostenlos angeben könnt, dass ihr Interesse habt. Bei genug Anmeldungen werden wir auf Campfire freigeschaltet.
Also schickt den Link auch gerne in alle WhatsApp-Gruppen, damit wir möglichst bald mit euch auf Campfire FM durchstarten. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Busse. Wir sind Hangweirer und Palfrader.
Ich bin der Tom.
Ich bin der Robert.
Und wir plaudern jetzt.
Juhu. Juhu.
Hallo, ihr Zuckergoschis. Heute haben wir einen außergewöhnlichen Gast.
Vom Standard direkt hierher, Colette Schmidt. Hallo, servus.
Hallo.
Grüß dich, Colette.
Direkt her.
Ja, du bist aus der Redaktion gerade gekommen,
genau.
Oder?
Vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Für die paar wenigen, die Colette noch nicht kennen, sie ist Investigativjournalistin für den Standard. Du deckst Dinge auf. Was deckst du denn da so auf, wenn du aufdeckst?
Ich decke nicht nur Dinge auf, manchmal berichte ich auch einfach und analysiere. Aber wenn ich Dinge aufdecke, sind sie meistens im rechtsextremen Bereich in Österreich. Das heißt, da wird es nicht fad. Da gibt es sehr viel. Also, da kann man das Vollzeit machen. Ja?
Also dir geht die Arbeit nicht aus.
Im Gegenteil. Und es ist ja auch schön, dass sich über die Jahre das auch doch ein bisschen entwickelt hat in der Bevölkerung. Nicht überall, wie wir wissen, da können wir noch drüber reden, dass man auch an Medien geht mit Geschichten, wenn man sich denkt, das könnte was sein, was problematisch ist oder die Öffentlichkeit etwas angeht oder demokratiegefährdend ist. Und da kriegen wir aber oft so viel auf den lustigsten Wegen, also lustig, ich kriege solche Dinge wirklich sehr oft in einem Briefkuvert noch mit der Hand geschrieben und Briefmarke.
Wirklich?
Ja, und wenn man dann aber recherchiert, ist da wirklich zu 90% was dahinter. Gibt natürlich auch die Möglichkeit E-Mail und es gibt sogar bei uns ein anonymes Postfach im Standard, das man anschreiben kann, wenn man eben sicher gehen will, dass nichts auf einen zurückzuführen ist. Postings und solche Dinge gibt es auch, aber wirklich so richtig gute Geschichten haben oft mit einem Briefkuvert begonnen.
Wow.
Deswegen sollte man regelmäßig auch das Postfach in der Redaktion anschauen. Manchmal vergesse ich und dann ist schon eine Woche so.
Du bist gebürtige Grazerin?
Nein.
Nicht gebürtig?
Kanadierin.
Kanadierin?
Ja.
Spannend.
Wow.
Ja, wie ist das passiert?
Meine Mama ist Kanadierin und mein Vater ist eben Grazer und meine Eltern haben die ersten Jahre ihrer Ehe in Kanada verbracht. Also eigentlich hat meine Mutter ihn hier bei einer Europareise mit 21 kennengelernt, geheiratet, mitgenommen so. Und dann,
sie hat ihn einfach geschnappt und nach Kanada mitgenommen. Also quasi als Mitbringsel.
Ja, so als Souvenir.
Aber das heißt, du bist eigentlich Reverse-Stronach, oder?
Ja, genau. Ich bin dann als Kleinkind nach Österreich gekommen.
Ja. Wie alt warst du?
Und bitte?
Wie alt warst du denn?
Ein bisschen über 3.
Okay.
Und jetzt könnte man sagen, im Kindergartenalter, aber lustigerweise war ich nie im Kindergarten, was ich ein totales Manko finde.
Wie, du warst nie im Kindergarten?
Ich war nie in einem Kindergarten. Ich kenne ganz wenige Leute. Meine Mutter, meine Mutter war ein bisschen einsam, wie sie da in Graz gelandet ist. Und mein Vater kannte viele Leute, sie nicht. Ihre Familie ist ja sehr abgegangen. Wir reden jetzt von den 70er Jahren. Die konnte nicht E-Mails schreiben oder so, wie sie es jetzt tut, mit ihren Schwestern skypen. Sondern es war mit am Anfang angemeldeten Long-Distance-Calls, wo du dann in der Minute 5.000 Millionen Schilling zahlt hast oder so.
Yes.
Und dann alle schon gewartet haben, dass man da angerufen wird und dann mal mit den Verwandten reden. Also ich glaube, sie war sehr einsam. Und sie hatte ein Schulkind, meine Schwester, und ein Baby, meinen Bruder. Und bei mir hat sie sich gedacht, mit der kann man sich schon ein bisschen unterhalten. Oder ich weiß es nicht. Aber sie hat mich nicht in den Kindergarten geschickt. Ich war daheim. Bin dann in der Volksschule in die Schule gekommen halt, also mit 6 Jahren und konnte nicht bei allen Worten unterscheiden, ob die gerade Deutsch oder Englisch sind. Ich habe ein bisschen Kauderwelsch gesprochen.
Wirklich?
Mhm.
Aber der Vater hat Deutsch mit euch gesprochen offensichtlich.
Ja, aber der hat ja immer gearbeitet und wie es damals war, war die Mutter daheim.
Ah ja.
Genau.
Jetzt muss man sagen, Graz liegt in der Steiermark, also davon Deutsch zu sprechen, ist mutig.
Stimmt, ja.
Nein, das ist ein großer Irrtum, aber schön, dass ihr das ansprecht. Das ist tatsächlich, ich habe ja dann Germanistik studiert nach meinem Kauderwelsch-Start.
Ja.
Das ist meine eigentliche Ausbildung. Es ist tatsächlich so, dass wenn man sich jetzt die Dialekte auf der Karte anschaut, dass Graz nicht steirisch spricht. Und das hat einen Grund, also zum Beispiel waren die Bauern um Graz eher arm. Das waren so kleine Keischler, die haben nicht viel in der Stadt zu tun gehabt, anders als in Linz, da gibt es reiche Bauern. Da hat man, in Linz spricht man auch oberösterreichisch. In Graz gab es sehr viel, also waren meine Urgroßeltern auch übrigens, die kamen aus Deutschland. Es kamen viele Beamte und aus Wien. Viele sind in Pension gegangen in Graz, weil es dort irgendwie wärmer war damals, wie es noch nicht überall 40 Grad gehabt hat. Und es kamen auch viele Handwerker aus Deutschland. Also irgendwie hat sich das Grazerische entwickelt. Das hat schon einen Dialekt auch. Es sprechen dort jetzt nicht alle wie Bifkes, sorry. Aber sie bellen zum Beispiel nicht.
Es sagt keiner Kernerl.
Nein. Und das ist das Lustige, weil wenn du als Grazerin wohin kommst, das höre ich auch sehr oft von anderen Grazerinnen, die in Wien leben, dann werden sie immer so anbellt von irgendwelchen Wienern, die sie bemühen zu bellen. Und es ist immer so, what the fuck? Das ist nicht Grazerisch.
Stimmt, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, oder Philipp Hanser oder so, oder welche Grazer wir alle schon gehabt haben, Rudi Grazer.
Ja.
Aber es sind natürlich auch viele, also ich habe studiert in Graz und es sind natürlich auch viele, die aus allen Ecken der Steiermark zum Studium kommen, die reden dann auch so. Nur wir, die wir dort aufgewachsen sind, eigentlich nicht. Ne? Ja.
Das heißt, du hast dich gar nicht assimilieren müssen in Wien, du hast immer schon so gesprochen, wie du jetzt sprichst.
Ja, ja. Vielleicht gewöhnt man sich dann irgendwelche Worte an. Spatzen zum Beispiel, wisst ihr, was das heißt?
Spatzen?
Ja. Die Vögel, ja. Nein.
Na?
Wenn man einen Muskel überbeansprucht, dann kriegt man
aber
die Spatzen.
Aber das ist in Südtirol dann offensichtlich bekannt, weil in Wien haben sie mir am Anfang so komisch angeschaut.
Ja, ich spreche halt, das ist ja mein Beruf.
Ja.
So, Dialekt imitieren.
Ist ja überall daheim.
Manche kann ich besser, manche weniger gut.
Das stimmt, du musst ja aber überall verstanden werden.
Ja, ich weiß zum Beispiel, dass man Kernerl sagt.
Kernerl. Ja, ja. Es gibt diesen Test, ich werde es jetzt wahrscheinlich peinlich machen, aber ich bestelle mein Kernöl bei der Shell-Tankstelle. Das geht dann so, ich bestelle mein Öl bei der Shell-Tankstelle. Stoll.
Ah ja.
Genau.
Und die Kärntnerisch gibt es das übrigens auch. Sagen,
das war jetzt schlecht, aber ich habe es versucht.
Auf Kärntnerisch gibt es auch, weil ich den Schäuber mal gefragt habe, der eine Kärntner Großmutter gehabt hat. Und wann sagt man eigentlich das A? Das ist ja manchmal ein A und manchmal ein
so wie beide Bade.
Genau. Mhm. Und da hat mich der Schäuber einen Satz gelehrt, den ich den trage ich in meinem Herzen. Statt mit einer langen Stange und Schlangen fangen, ist er saufen, laufen gegangen, der Hund. Da kann man dann wissen, wie man es ausspricht. Und weil du gesagt hast, baden,
ja.
Das ist, wir müssen Badeboden.
Genau.
Ja,
genau.
Wir müssen Badeboden, gefällt mir sehr, sehr
aber
gut.
Diese A-O-Verschiebungen kommen nur aus dem Mittelalter und davor, also das ist auch, aber wenn ich da anfange zum Reden, ich bin ein bisschen ein Nerd, was das…
Okay.
Was die Etymologie des Deutschen angeht, ich finde das wirklich sehr
lustig. Du bist doch in Bezug auf etwas anderes ein Nerd,
ja.
Habe ich gehört,
ja,
was die
denn?
Bibel anbelangt, dass du außerordentlich bibelfern bist. Stimmt nicht?
Nein, also außerordentlich bibelfest würde ich nicht sagen, aber das hat der Fabian euch gesteckt, gell?
Natürlich. Ja, natürlich.
Nein, ich bin halt in eine Klosterschule gegangen, was jetzt aber auch viel Ärger…
Welcher Orden?
Sacré-Cœur.
Okay.
Was wiederum mit der ganzen Geschichte von vorhin zu tun hat, weil meine Schwester, die schon 8 war, wie wir gekommen sind, konnte eben nicht Deutsch und hat sich in der Volksschule, ohne am Anfang Deutsch zu können, da durchgefrettet. Und nachher hat man sie auf Anraten von Freunden in Sacré-Cœur gegeben, weil da gab es Nachmittagsunterricht. Ganztagesschule, eigentlich ein linkes Konzept, gab es bei den Katholiken immer, nicht? Also das war Halbinternat und da hatte sie jemanden, der mit ihr die Aufgaben macht und so. Jedenfalls habe ich dort zumindest im Gymnasium dann einen sehr coolen Religionslehrer gehabt, der uns Bibelgeschichten, habe ich eigentlich in der Volksschule schon gehört, da war immer die Zeichenstunde. Wir haben irgendwelche Orgen, ja eben Orgen, wie Märchen eigentlich. Einer, ja. Also total orge Geschichten.
Also wenn man es wirklich als Buch hernimmt, als Literatur hernimmt.
Ja, eben.
macht die Bibel schon Spaß.
Also du hast da wirklich alles. Du hast ja. da Gewalt, Sex, ja. jemand, der sein Kind umbringen will und Gott sagt dann, na, war nur Schmäh und solche Sachen. Also es ist schon Voll. Eigentlich total arg. Und ich, da sind sie schon sehr hängen geblieben. Und dann später gab es aber auch einen Religionslehrer, der uns irgendwie so das so gut im Kontext erklären konnte, was da eigentlich Literatur war ja. Oder eine Metapher und was Übersetzungsfehler war und dann was echt ist und übrig bleibt. Und ich finde das bis heute sehr spannend. Und wäre in einer anderen Gegend der Welt aufgewachsen, würde mich vielleicht mit Suren aus dem Koran besser auskennen. Ich liebe einfach auch Bücher. Ja. Und tatsächlich ärgere ich mich, wenn Leute irgendeinen Scheiß als Bibelzitat verkaufen oder irgendwas als christlich, also jetzt denkst du wahrscheinlich gleich an J.D. Vance oder
Natürlich. Name?
Nein, Hexe. Ja.
Nein, nicht der Hexe.
Genau. Ja, zum Beispiel, ja, also das könnte mir eher nicht passieren, glaube ich.
Das ist halt.
Du hättest das sofort dechiffriert.
Ich hätte aus dem Publikum geschrien, genau.
Wirklich?
Noch dazu, wo ich den Film so gern mag.
Also. Ja, ich mag den Film, ich liebe diesen Film.
Nein, also,
aber ich hätte nicht sagen können, ob das jetzt ein Bibelzitat ist oder einfach nur aus der Feder von Quentin Tarantino ist.
Ja.
Du hättest das sagen können?
Also.
Alter, irgendeine.
Also wenn ich den Film nicht kennen würde, dann weiß ich es nicht. Aber so war das schon klar, dass das etwas von dem im Film, von der Figur kommendes ist.
Also ich habe die Bibel auch gelesen.
Ja, du bist ja auch in einer Klosterschule.
Ich bin auch, in, auch ins Halbinternat gegangen. aber ich hätte dir nicht sagen können, ob das nicht irgendwo im Alten Testament eine Stelle ist, wo der Herrgott wirklich böse wird.
Dann vor allem dir so sicher sein, dass du dann vor allen Leuten aufstehst und sagst, hallo, Lyle, ja, so ist es.
Das ist was anderes. Vor allem in den USA jetzt. Wer weiß, das letzte Mal, dass man aufgestanden ist.
Was, ja. was mich so schockiert hat, wenn wir schon drüber reden, an dieser Regierung da drüben, ist diese Selbstsicherheit, mit der sie auftreten, und wie vulgär die sind. Mhm. Also, dass es nicht gut wird, das hat man ja schon vorher gewusst. Nicht? Das war, hätte man sich ja vorstellen können. Aber was, wo mir die Vorstellungskraft gefehlt hat, war eben, wie vulgär die sind. Wie
dass man einer Reporterin ins Gesicht schreit, du blöde Sau. Mhm. Wie kannst du das nicht kapieren?
Was Guschschweinchen.
Oder Guschschweinchen, ja, genau.
Ja, genau.
Also das ist für mich.
Also wenn ich jetzt wieder das Bild der Schule hernehme,
ja,
dann muss ich sagen, mich erinnert das oft, aber auch bei anderen rechtsextremen Parteien und Bewegungen, mich erinnert das oft an so, die Mobber und die Thugs in der Schule haben gewonnen. Also so, ja, wenn man sich so aufgeführt hat, dann hat man doch als jugendlicher Mensch gelernt, ich weiß nicht, zumindest wie ich jung war, so spricht man nicht mit Menschen, das gehört sie nicht, man muss einen Respekt und so weiter und so fort. Und gerade von Leuten, die viel Macht haben, hat man sie dann auch erwartet, dass sie Vorbilder sind. Das ist ja alles vorbei, das ist genau das Gegenteil. Also der Obermobber ist Präsident von den USA. Ich habe eigentlich wirklich damals gedacht, vor seiner ersten Presidency, dass you can grab them by the pussy sein Ende sein wird. So naiv war ich.
Ja. Hätte man sich aber auch erwartet. Ne?
Schon oder ihr auch? Also,
natürlich.
Ja, ich habe
es
schon vorher gedacht.
Aber jetzt, ja, sind wir auf einem Niveau, das schon so unterirdisch ist, dass alles geht und das schreckt mich. Weil dann, das merkst du ja dann auch in der Gesellschaft irgendwann, ne?
Yes.
Denken sich da kleine Mädchen, die denken, okay, so kann man über uns reden und das macht nichts, da wirst du Präsident.
Das ist unfassbar.
Weil halt auch nichts Konsequenzen hat. Und ja, wenn du das einmal überrissen hast, dass du machen kannst, was du willst, weil, hey, ich habe den Finger am Nuclear Button, dann ein Supreme Court steht vor der Entscheidung, gebe ich zu, dass ich keine Macht habe, oder rüge ich den? Und dann merkt die ganze Bevölkerung, dass ich keine Macht habe?
Genau.
Also,
ist naja, beziehungsweise von wem bin ich überhaupt eingesetzt worden?
Ja.
Also das ist, die haben schon gewusst, viele von den Höchstrichtern, die er eingesetzt hat, was der Deal ist. Ne?
Ja, ja. Auch dieses Stillschweigende, dieses Stillschweigende, weil Korruption passiert ja nicht, die setzen sich ja nicht an einen Tisch und sagen, so machen wir's, sondern jeder kennt die Befindlichkeiten des anderen. Du musst es nicht aussprechen. Du musst Korruption dir nicht ausmachen.
Ich glaube schon, dass die da einen Masterplan gehabt haben.
Ja.
Ja,
ach so, ja,
schon.
Überhaupt, vorher natürlich.
Ja.
Also, wie, wo, was, wann.
Ja.
Allein diese ganze Kryptowährungsgeschichte.
Ich weiß ja eh, was du brauchst. Das musste man ja nicht einmal sagen. Ich weiß ja, was meine Haberer von mir erwarten.
Ja, Geld,
ja, aber
vor allem.
Es geht dort nicht nur um Haberer, das ist wirklich eine Strategie, ja, und inwieweit er da oben sitzt und die, das glauben wir ja alle nicht, dass er jetzt der Puppet-Player ist, sondern im Gegenteil, er ist einfach Teil dieser Strategie. Ja. Der Alt-Right, muss man sagen. Ja. Und das hat alles super geklappt für ihn bis jetzt. Weil ich bin ein bisschen hoffnungsfroh über auch andere Entwicklungen wie die in Ungarn zum Beispiel. Das kann man jetzt auch nicht einfach mal, das dürfen wir nicht vergessen.
Es passieren auch schöne Sachen.
Ja, genau. Und ich habe jetzt letztes Wochenende war ich beim Journalismusfest in Innsbruck. Ich habe keine Ahnung, wann ihr das ausstrahlt. Da ist es dann vielleicht schon 5 Jahre her. Aber jetzt das Juni, Journalismusfest Ende 26.
Juni. Ja. Ende Juni sind wir.
Gut, da waren auch einige Kollegen aus Ungarn dort und es war wirklich super, mit ihnen zu sprechen. Ja. Also gerade von den wenigen verbleibenden kritischen Medien, die wirklich durchgehalten haben, 16 Jahre, und was da jetzt für eine Stimmung herrscht. Und die auch, einer hat mir erzählt, es wurde dann auch von ihnen erwartet, dass sie jetzt Matija unterstützen voll und so quasi Kampagnenjournalismus machen. Und der hat ihm gesagt, na, wir sind eine unabhängige Zeitung.
Wow.
Wir haben jetzt 16 Jahre darum gekämpft, das zu bleiben. Und sie haben auch viel Dreck über Orban und Korruption aufgedeckt. Also HVG ist es in dem Fall. Kann man googeln. HVG schreibt man das. Mhm. Super. Wenn man Ungarisch kann, zumindest kann man tolle Artikel lesen. Sonst Google-Übersetzung probieren. Ist schwierig mit Ungarisch. Er hat gesagt, das haben wir uns rübergerettet. Und der hat trotzdem mit der Zweidrittelmehrheit gewonnen. Und das ist großartig.
Ja.
Und so wie das jetzt hier, also ich habe da auch, gerade in Österreich, ich habe manchmal das Gefühl, manche Leute haben Lust an der Angst oder Angstlust oder sind besonders fatalistisch. Mhm. Vielleicht auch, damit sie nicht mehr kämpfen müssen, weil es ihnen zu blöd ist. Aber ich habe wieder, ich habe den Eindruck oft, auch wenn ich selber Artikel schreibe, wo ich irgendwas über Rechtsextreme aufdecke oder über die FPÖ und unten steht als erstes Posting, ja, aber was willst du machen? Die wählen es eh trotzdem. Die wählen es eh trotzdem. Ja. Wer? Erstens die, alle immer noch nicht. Die absolute Mehrheit nicht.
Ja.
Und zweitens sagt man mir damit, hör auf, darüber zu schreiben, es ist eh wurscht. Und bei Ungarn war es jetzt ähnlich, da haben mir österreichische Kollegen so im Gespräch gesagt, ja, aber das ist ja auch rechter und das wird jetzt eh wieder schlecht. Und ich habe jetzt nach der Gesprächsrunde mit diesen drei Kollegen, also am Rande des Festes, des Journalismusfestes, wirklich große Hoffnung bekommen, dass da jetzt wirklich was anders wird. Und dass der das auch ernst meint und in seiner Kommunikation, wenn bei der Angelobung eine lesbische Roma-Frau singen lassen, das sind schon Zeichen in Ungarn, wo jetzt die Pride verboten war und der Tag der Ehre nicht und so weiter.
Ja.
Da ändert sich jetzt was. Und ich finde, das wäre schön, wenn das auch die Europäer, die Übrigen, erkennen würden. Ich glaube, die EU erkennt es schon, dass wir das einen Unterschied geben. Ich fahre übrigens in 2 Wochen hin und freue mich schon wahnsinnig.
Okay.
Ein Wochenende nach Budapest. Ja, so halb privat, aber ich besuche auch eine Redaktion und ich war jetzt 15 Jahre wirklich nicht in Budapest. Das ist eigentlich so nah und so schön und ich freue mich wahnsinnig. Also ich würde gerne meinen Fokus auf sowas lenken. Man kann auch rechte, autoritäre Staatschefs loswerden, wieder es geht.
Der Kollege Schäuber, der Kollege Maurer und meine Wenigkeit waren ja mit einem Jahr Haft bedroht.
In Ungarn?
Ja.
Wow.
Weil wir die Stephanskrone herabgewürdigt haben. Wir waren beim ungarischen Botschafter, in der ungarischen Botschaft. Also
als Staatskünstler, beim Dreh oder?
Als Staatskünstler für die Fernsehsendung und haben dort einen Nachbau der Stephanskrone, die haben wir beleidigt. Weil es uns so fasziniert hat, dass...
Hat sie gesagt, dass sie beleidigt ist, oder die Krone? Ja,
mehrere Dinge, die uns aufgefallen sind.
Sie fühlt sich unwohl.
Erstens einmal, wie kann es sein, dass ein Symbol einer Monarchie in einer Demokratie nicht nur ins Parlament gesteckt wird, sondern dass ein Ding beleidigt werden kann. Das hat uns fasziniert. Eine Sache kann beleidigt werden. Und... das ist mit einem Jahr Haft bedroht gewesen und wir haben uns, der ist dann irgendwohin versetzt worden, der arme Botschafter wegen uns wahrscheinlich.
Oh Gott.
Ja, weil er uns nicht irgendwie gleich verhaftet oder verprügelt hat. Keine Ahnung.
Aber ich kann jetzt wieder
nach Ungarn fahren. Bademeister
am Plattensee irgendwo.
Ich meine, das Gesetz gibt es noch immer, aber ich weiß nicht, ob ich verurteilt werden würde.
Aber
oder
das ist das Interessante, was man jetzt beobachten muss. Werden solche Gesetze zum Beispiel abgeschafft oder halt, wird man sich derer entledigen oder wird die Antifaschistin, die jetzt da in Ketten gelegt, vor Gericht geführt worden ist und mit weiß nicht wie vielen Jahren Haft die Deutsche vielleicht begnadigt oder was wird da alles passieren? Wird der Tag der Ehre verboten?
Ja.
Weil da rennen die in SS-Uniformen herum, ganz normal, ja?
Ich glaube, die haben sehr, sehr viel Arbeit vor sich.
Ja, die haben viel zu tun, wirklich.
vielleicht keine Zeit mehr fürs Regieren, wenn sie was den ganzen auch, Mist von 15 Jahren wegräumen müssen.
Spannend fand, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, also die Billboards, quasi die sämtlichen Plakate in Ungarn, also nicht sämtliche, 80% haben einer Firma gehört, die eigentlich dem Staat gehört hat, mehr oder weniger. Und nur so diese Hassplakate.
Also das Gewiss da von Ungarn so, praktisch.
Ja, aber wirklich nur halt Orban-freundliche, was heißt Orban-freundliche? Es waren Hassbilder, die Kollegen haben es mir dann am Handy gezeigt, das kann man sich nicht vorstellen. Riesige Plakate, wie du sie auch bei uns an den Straßen oder so siehst, wo zum Beispiel antisemitische Memes von Soros und Zelensky sind, wo man die von der Leyen als Hexe sieht und so ganz auch schlecht gemachte, furchtbare Hate-Speech-Plakate. Ja?
Ja.
Und die wurden schon in der Nacht, als Madja gewonnen hat, von Jugendlichen zum großen Teil demoliert und runtergerissen. Das war mal so die erste Welle.
Ja.
Und die übrigen 20% gehörten einer französischen Firma oder gehören noch, die aber Orban-freundlich war, diese Firma. Und jetzt hat man sich natürlich gedacht, Orban gehören viele Medien und seiner Partei und auch diese ganze Plakatstruktur. Da kann er seinen Kampf jetzt weiterführen auf dieser Ebene, auch wenn es ein anderes Staatsoberhaupt gibt. Aber der Chef dieser Firma mit den 80% hat sich vor kurzem quasi gestellt, also vor wenigen Tagen, hat gesagt, er schenkt die ganze Firma jetzt der neuen Regierung oder halt dem Volk, dem Staat, das Geld, das da drinnen war, auch. Und er sucht so quasi um Grundzeugenstatus an, weil sie auch da so korrupte Geschäfte gemacht haben. Also ich glaube, Orban ist wirklich abgemeldet.
Sehr gut.
Und es gibt jetzt ganz viele, die eben so reagieren, einfach aufgrund dieser Zweidrittelmehrheit, die so überwältigend war, dass die sich jetzt denken, oi, also das wird jetzt
eng. Ich könnte stundenlang zuhören.
Ja. Aber ich sollte jetzt auch was reden.
Nein, überhaupt nicht. Nein. Darum geht es gar nicht. Nur wir sind nicht hier, um über Amerika Ungarn zu sprechen, sondern über dich, um dich ein bisschen besser kennenzulernen.
Das ist nicht so spannend.
Nein, natürlich ist es spannend. Du bist, und das merkt man allein, wenn man dir zuhört, mit Leib und Seele Journalistin.
Ja, das ist so.
War das immer schon dein Ziel, für eine Zeitung zu schreiben?
Mhm. Das ist auch so.
Wann hast du das gewusst?
Mit 12, das erste Mal.
Wirklich?
Tatsächlich. Ja, es ist ein bisschen fad, weil immer so, man sagt immer, es gibt so eine Phase, wo sie die jungen Menschen ausprobieren und finden, aber bei mir war eigentlich das recht.
Aber gab es eine Figur, ein Vorbild? Das fällt einem ja nicht von selber ein. Hast du einen Film gesehen, hast du ein Buch gelesen? Wer wollte es sein?
Ich habe sehr früh All the President's Men gesehen,
okay.
Also über den Watergate-Skandal.
Klar.
Und natürlich war das wahnsinnig faszinierend. Das ist ja tatsächlich noch vor meiner Zeit gewesen, deutlich. Okay. Ich habe auch als Kind, jetzt wenn du mich so fragst, sehr gerne Lou Grant geschaut, aber das war jetzt nicht so, dass man deswegen jetzt Journalistin werden will.
Ja.
Aber es waren zumindest Serien, aber mir haben auch Detektivserien wahnsinnig gut gefallen immer. Das habe ich immer geliebt.
Es ist
und
ja
es ist
ähnlich.
Diese Mischung aus dem Recherchieren.
Investigative und, Journalistin.
Genau. Also ja, ich habe auch Agatha Christie-Romane gelesen und gern Streets of San Francisco oder Derrick geschaut. Alles das, ja. Also ich glaube, dieses ein Rätsel knacken und dass das Gute vielleicht gewinnen kann am Ende, was immer das dann ist oder wie das dann ausschaut, das ist sicherlich etwas, was mir immer gefallen hat, aber das ist bei ganz vielen Jugendlichen der Fall. Ich glaube, das ist wirklich kein Alleinstellungsmerkmal. Aber ich weiß, dass ich das erste Mal in der Schule, wie wir so drüber geredet haben, was wir werden wollen, in einer Unterrichtsstunde mit einem Lehrer gesagt habe, Journalistin und Schriftstellerin, und die Antwort war, ja, dann wirst du nichts verdienen. Und irgendwie ist es
so gekommen. So, ein bisschen traurig, so, wenn das eine Lehrerin sagt, die jetzt auch nicht.
Das war nicht mein Lieblingslehrer. Muss ich auch. Nein, aber
ein Lehrer.
Also,
nicht keine
war,
Lehrerin,
war, nein,
sondern
das war
ein Lehrer.
Das war ein Lehrer. Aber ich hatte später eine Klassenvorständin, die das total unterstützt hat und die immer, die irgendwie, als ich vor ein paar Jahren einen Preis gewonnen habe, ist sie hingekommen und hat dann allem auch wieder erzählt, ja, die hat so tolle Aufsätze geschrieben und das war total lieb, ja. Also das gab es auch. Es gab auch so unterstützende Menschen da am Weg. Aber ich habe auch also Literarisches geschrieben fürs Theater und Gedichte, und das war schon auch ein Weg am Anfang, aber ich habe mit 19 einfach schon bei der ersten Zeitung, bei der kleinen Zeitung war das in der Kultur angefangen, und das ist dann so ein Weg, wo du eigentlich nicht so viel Zeit hast. Ich bewundere Leute, die dann nebenher noch Romane rauskicken und was, was alles. Aber wenn du in einer Tageszeitung...
Fürs Alter dann, wenn du sagst, ich bin jetzt in Pension.
Ja, wenn ich nicht am Schreibtisch stirb schon, ja. Also, ja, was heißt immer? Also,
wieso solltest du am Schreibtisch sterben?
Weißt du, schwer ist aufzuhören. Es ist immer die neue Geschichte und die neue Geschichte. Manchmal ist es schwierig, auf Urlaub zu gehen. Und
oder die Russen halt, ne?
Oder die Russen. Nein, also, ja, es wäre schon.
Falsche Headline. Und der Kaffee schmeckt ein bisschen komisch.
Der Tee. Ich glaube, es ist immer Tee, oder?
Ja. Ist es Tee?
Trinkst du Tee?
Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich Angst, was zu sagen, weil dann wissen sie, was sie vergiften müssen. Ich sage jetzt nicht, ob ich Tee oder Kaffee trinke.
Okay.
So, weil dann wissen sie immer alles vergiftet. Gut,
findest du es sicher raus.
Ja. Nein, aber ja, natürlich, ein Roman schreiben wäre super, ein Drehbuch schreiben wäre super. Ich habe auch immer wieder Ideen und fange immer wieder an, in Urlauben und dann liegt es wieder irgendwo. Also das wäre eigentlich so, wenn es die Möglichkeit gäbe, einmal ein Jahr die Miete zahlen zu können, ohne dass man arbeiten muss, dann würde ich wahrscheinlich gerne mal ein Buch schreiben. Ja. Sehr gern.
Ich meine, es gibt ja auch private Situationen, wo einem dann eine Geschichte in den Schoß fällt. Ich erinnere mich an eine Geschichte, wo du Zug gefahren bist. Magst du das erzählen? Und dann wurden National News draus.
Also das muss ich den Fabian auch erwähnen, wenn ich das darf. Ja
gut, darfst du. Der Fabi war auch schon mal im Podcast.
Wir kennen ja nämlich auch gemeinsam jemanden gut.
Ja.
Sie spricht von Fabian Schmidt, ebenfalls investigativer Journalist, ebenfalls für den
Standard. Der auch nur zufällig ähnlich heißt wie du, also keine Verwandtschaft. Zufällig ähnlich,
er hat einen Buchstaben weniger.
Genau.
Also ich bin wiederum aus Innsbruck vom Journalismusfest vor 3 Jahren nach Hause gefahren.
Ja,
also, schöne Gegend. Es schaut so aus, als ob ich dauernd in Innsbruck wäre. Es ist immer einmal im Jahr, genau. Und bin zurückgefahren und es war ein sehr intensives, interessantes Wochenende. Ich war so richtig gut aufgelegt. Und dann fängt es an über diese Sprechanlage im Zug. Wir kennen ja alle Chris Lohner Stimme, die ansagt, wo man als nächstes hinkommt und so weiter. Also quasi die Urmutter der ÖBB für alle, die ÖBB fahren. Und dann plötzlich kommt Chris Lohner, kichert aber, sagt komische Sachen. Es war sehr verwirrend. Sagt dann, die nächste Station fahren wir nicht an, da dürfen Sie nicht aussteigen. Ich kann es jetzt gleich auflösen. Es gibt irgendwo auf YouTube oder so Hopperlas von der Chris Lohner, wo sie das aufgenommen hat und das jemand mitgeschnitten hat. Und das ist sehr lustig, das kann man sich anhören. Das ist es gewesen, das hat man da eingespielt. Es war trotzdem schon leichter. Im Zug über diese, wie heißt denn das?
Lautsprecher.
Lautsprecher.
Ja. Lautsprecheranlage.
Ja. Und es war schon Irritation. Ich war in einem offenen Waggon und wir haben uns alle angeschaut und so. Und dann kam auf einmal lautes... auch Sieg Heil Geschrei, auch sage ich, weil wir jetzt ja schon wieder so einen Fall haben.
Ja, ja.
Und es war dann ganz deutlich zu hören, Hitler auf irgendeinem Parteitag, also so eine historische Aufnahme mit wahnsinnigen Gegröle und Gejohle und seine Stimme wieder und so weiter. Und dann habe ich ein bisschen Angst gekriegt, weil es war schon finster draußen. Der Zug ist mir plötzlich viel schneller vorgekommen, dabei ist er genau gleich gefahren wie immer. Wir sind... wir haben gedacht, dass eine Station nicht angefahren wird, weil es eben so gesagt wurde. Also es war dann lang, es war glaube ich eine halbe Stunde von St. Pölten bis Wien, also das letzte Stück. Und es war dann schon wirklich Unruhe im Zug und ich bin auch einmal aufgestanden und habe geschaut, wo der Schaffner ist, habe ihn nicht gefunden.
Ja.
So, ich habe dann glaube ich, damals war ich noch auf Twitter auch geschrieben, dass ich in einem Zug sitze, wo Hitlerreden abgespielt werden und es wäre super, wenn sich irgendwer von den ÖBB melden würde, was hier los ist. Weil ganz ehrlich, in der Situation... Weißt du nicht, ist dieser Zug gekidnappt worden? Kann man Züge überhaupt
jeden Moment
kidnappen?
Kann die Tür aufgehen und glatzert mit Baseballschläger gehen durch und hauen jeden, also entschuldige, da
genau,
habe ich Angst.
Also irgendwie weißt du es nicht. Ja. Das Absurde war dann aber noch, also und das hat mich dann schon wirklich wieder Beginn einer schlechten Netflix-Serie erinnert. Einen Waggon hinter mir ist ein grünen Politiker, ich glaube, man kann es eh sagen, er hat es damals dann auch über Twitter geschrieben, der David Stöckmüller gesessen und hat dann auch schon mir geschrieben, du bist da in dem Zug, weil wir haben auf Twitter irgendwie. Ja. Und wie ich dann erst später mitbekommen habe, ist in einem weiteren Waggon der Gemeinderabbiner von Wien gesessen. Also jetzt 3 Personen, die vielleicht doch sensibles Verhältnis und auch in der Arbeitsweise zum Nationalsozialismus haben.
Ja, und ich meine, wenn jemand das weiß, ist der Zug ein... potenzielles Anschlagsziel.
Ja, also entschuldige. Ich weiß, also so weit wollte ich nicht gehen im Kopf, aber es war alles total arg. Und wir haben wir haben uns dann auch nachher darüber ausgetauscht, weil wir wussten einfach wirklich nicht, was hier los ist. Ich bin dann auch aus dem Zug ausgestiegen und bin anders als sonst nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln heimgefahren, sondern bin wirklich so links und rechts über die Schulter schauend mit einem Taxi gefahren.
Ja.
Ich habe dort auch am Bahnsteig, hat niemand, also wir haben dann auch dort Leute angesprochen und gefragt, also wissen Sie, was in dem Zug los war? Na, keine Ahnung. Es war einfach nichts. Dann habe ich die ÖBB, also die Pressesprecher angerufen und die auch angeschrieben, öffentlich auf Twitter. Da hieß es dann irgendwie, man kann da nichts machen. Da hat jemand manipuliert und das war technisch. Genau, ich glaube, es war eine Durchsage am Schluss, dass sie sich für die technischen Probleme entschuldigen. Und da war bei mir dann ein bisschen aus, weil
eine
Hitlerrede als technisches Problem ist schon... Und dann bin ich zu Hause gewesen, endlich, auf meiner Couch, mir gedacht, durchatmen. Und dann ruft mich CNN an, weil die haben das mitgekriegt und dann haben sie mit mir ein Interview gemacht und dann auf CNN die Schlagzeile Hitler Speeches an Austrian Train, mehr brauchst du auch nicht als Land. Ja? So ganz normal. Und ich habe mir dann später gedacht, wenn da Touristen waren, die was unsere Sprache so nicht war, erkennen, aber das Bezug. Dann...
Klar, waren da Touristen drin.
Ja, ja. Eben, noch dazu aus Tirol kommen. Ja. Es war total arg und jedenfalls genau, warum ich auf den Fabian angesprochen habe,
ja.
Ich habe als erstes, wie so oft, dem Fabian geschrieben. Wir SMSen ja uns oder WhatsAppen uns sehr, sehr viel.
Und ich bin augenrollend daneben gesessen und habe gesagt, bitte, mit wem schreibst du jetzt für schon Serie?
Und er hat mir wirklich zurückgeschrieben, geht's dir gut oder so, bist du überarbeitet? Weil der hat so quasi so eine Anspielung, hörst du jetzt schon Hitler reden, wenn sie eigentlich nur ansagen.
Der Fabian hat gemeint, dass du halt durchdrehst.
Ja, er hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, glaube ich.
Okay.
Und, aber es war...
Aber es hat sich ja dann bestätigt. Du hast ja dann...
sonst alle anderen auch gehört.
Wir heute noch nicht sicher, ob das eine Episode war.
Dann würde ich vielleicht nicht hier im Podcast sitzen, sondern irgendwo anders.
Genau, ja, aber... Da wäre ich vielleicht auch gerade.
Nein, also, eben weil wir ja sehr viel über einschlägige Dinge, also Wiederbetätigung, Nazi-Gruppen, Neonazis, Rechtsextreme schreiben, der Fabian und ich, wäre das so ein Klassiker, okay, jetzt hat sie einfach zu viel gearbeitet, jetzt war irgendein Krachen in der Leitung und sie glaubt schon, es ist der Hitler-Rede, nicht so ungefähr.
Ja.
Aber es haben alle gehört im Zug.
Und darüber hast du dann geschrieben?
Ich habe eigentlich an dem Abend, haben eigentlich Kollegen drüber geschrieben, weil ich meine, es war irgendwie komisch, wenn sie es, ja... Also ich wurde dann von jemandem am Newsdesk quasi interviewt, aber ich habe dann später nochmal drüber geschrieben, weil die beiden Männer haben keine Strafe bekommen, weil unbescholten. Ich finde das ein Wahnsinn. Versetzen einen ganzen Zug in Angst und Schrecken.
Ich meine,
Sachbeschädigung wird es wahrscheinlich auch sein, wenn man diesen Kasten aufbricht, wo man diese Dinger dann abspielt.
Ach so, also es waren Zivilisten.
Die waren am Zug,
das waren
die
zwei. Nicht.
Es waren zwei Männer.
Okay, aber keine Mitarbeitenden.
Nein.
Das war nicht Personal von der ÖBB.
Also dann würde ich nie mehr in einen Zug steigen, um Gottes Willen.
Okay, das heißt, das waren irgendwelche, irgendwelche Wichser auf Deutsch gesagt,
genau.
Die glaubt haben, sie sind lustig. Mhm. Boah, so ein Loser musst du mal sein. Stell dir vor, du bist so eine Kreatur.
Und ja, irgendwie habe ich dann auch gehört, ich habe dann noch sehr oft mit den ÖBB oder ihren Presseleuten telefoniert und dann danach, dass das zwei Mann, man hat sie dann von den Bahnhofskameras auch identifizieren können, die öfter so... Es gibt wohl sowas wie Trainspotter, weiß nicht, ob man jetzt wirklich so zu ihnen sagt, aber die so
normal,
totale Freaks sind.
Normal spielen die keine Hitlerreden ab.
Ja, genau. Aber die jeden Zug genau wissen, wann der wo, auf welchem Gleis abfährt in ganz Österreich und immer herumstehen und das
da gibt's
beobachten.
Ganze Bandenkriege in der Community, habe ich gestern was dazu gesehen. Ja,
ja und man hat
die mobben sich so gegenseitig und tun sich das Stativ wegziehen, damit der das Foto von dem Zug nicht kriegt.
So
und so.
Arg.
Das ist richtig arg, was da gerade abgeht in
also
Deutschland.
Also ich bin ja sehr für öffentlichen Verkehr, aber man kann es übertreiben. Also
ja.
Die Liebe dafür, meine ich jetzt.
Ja.
Aber das waren eben nicht nur solche, sondern die haben ja da die Anlage manipuliert.
Ja, ja.
Also das tun ja die normalerweise nicht.
Nein.
Ich finde es schön, dass wir so einen Wohlfühl-Podcast haben.
Na, Hammer. Ich glaube, du kommst wieder mal.
Gibt es eine schöne Geschichte, die du auch erzählen kannst, Colette? Oder besteht dein Leben nur aus furchtbaren, eine Aneinanderreihung von furchtbaren Erlebnissen?
Nein, überhaupt nicht. Nein, es gibt schon auch
ja, aber es muss es auch geben. Ne? Es ist, du nimmst uns ja viel ab damit.
Ich erlebe auch schöne Dinge, aber ich will jetzt nicht zu privat werden.
Gott. Nein, um Gottes Willen. Nein, wir haben ja Ungarn schon als positives Beispiel.
Ungarn.
Das sind 2026 nicht einmal mehr Nazis in der Regierung.
Ja,
ich meine, ja,
wir haben es geschafft.
Auch Österreich muss man jetzt sagen. Also du warst ja bei mir bei der Lesung auf der Bühne. 25 im Jänner hat alles anders ausgeschaut.
Ja,
das da ist haben richtig. Wir schon uns gedacht. Oh. Es wird jetzt richtig finster hier.
Ja. Mhm. Stimmt, erzähl das noch, was du machst. Diese Lesegeschichte.
Also bis jetzt haben wir es nur zweimal gemacht.
Okay.
Einmal in Wien und einmal in Graz. Und zwar geht es um das Buch Die Tagesordnung von Eric Viard. Oder L'ordre du jour heißt das auf Französisch im Original. Und es musste anscheinend ein Franzose kommen, um aufzuschreiben. Du weißt das auch genauso gut wie ich, Robert. Du hast es ja brillant gelesen.
Vielen Dank.
In sehr spannender Art und Weise diese ersten Tage nach der Machtergreifung in Deutschland 1933, wie die Industrie bei Hitler aufmarschiert, kann man gar nicht sagen, ankriegt.
Angetanzt.
Ja, genau, und ihm ihr Geld anbietet, damit sie den neuen Reichskanzler da unterstützen. Und dann auch die Tage bis zum sogenannten Anschluss Österreichs. Das ist einfach ganz toll beschrieben, weil Viard hat die Personen beschrieben, diese machtgierigen, geldgierigen, feigen, ganz unterschiedlich. Also da gibt es ja Ribbentrop zum Beispiel, dieser Scharlatan. Die hat er alle wunderbar beschrieben. Und weil es 16 Kapitel sind, haben wir dann, also ich hatte die Idee, wie die ÖVP gerade mit der FPÖ Koalitionsverhandlungen geführt hat, dass wir diese Lesung einfach jetzt sofort lesen, öffentlich. Und habe da mit Ed Hauswirt, einem Regisseur vom Theater im Bahnhof, gleich einen Komplizen gefunden und mit Kai Voges im Volkstheater einen, der sofort gesagt hat, die könnt die Bühne haben und dann eben 16 wunderbar Lesende.
Ich meine, ihr habt ja alles, was Rang und Namen hat in diesem Land.
Es waren wirklich...
Ist da also, auf dieser Bühne aufgefädelt gewesen. Auf das der war ein
Bühne,
Wahnsinn.
Hader, Minichmeier, du Robert, Stadelober ist angereist.
Ja, bitte jetzt,
alle, jetzt müssen wir eigentlich alle nennen.
Bitte jetzt nicht die Kollegen herabwürdigen, indem mein Name genannt wird.
Ja, das aber wirklich du sitzt großartig. Da. Und im Publikum war Isabelle Huppert, was ich ja nicht sagen durfte. Ich musste die ja irgendwie im Finstern in die Loge schmuggeln, weil die gerade mit der Birgit Minichmeier gedreht hat. Wahnsinn. Ja. Aber es war auf jeden Fall, das habe ich auch noch nie erlebt, es gab nach, ich glaube, einer halben Stunde online keine Karten mehr im Volkstheater. Also das ist gut gegangen.
Ja. Wahnsinn.
Gratuliere. Und dann haben wir es in Graz gemacht, im Herbst letztes Jahr haben wir es dann in Graz gemacht, im Schauspielhaus, war auch gut voll. Und
da weiß ich noch, jetzt möchte ich mal den Spieß umdrehen und möchte Danke sagen, dass du das A organisiert hast und B mir die Chance gegeben hast, dabei sein zu dürfen.
Sehr gerne.
Ja, tausend Dank für deinen Besuch, liebe Colette. Die Zeit ist wie im Flug vergangen.
Wie im Zug vergangen.
Wir spielen die nächste Durchsage entfällt.
Nächster Halt.
Tausend Dank, dass du da warst. Tausend Dank fürs Zuhören.
Danke für euren lustigen Podcast. Ich höre ihn auch immer gern.
Das freut mich sehr.
Bussi.
Bussi.
Ciao.